grundjuristischen Stufen Materialismus behauptete, dass die Gesetzmäßigkeiten erfolgen würden und dass das die Kernthese des historischen Materialismus sei, hat er die asiatische Produktionsweise weggelassen. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum? Weil der Verdacht ziemlich nahe lag, dass das, was er selber machte, eine Variante davon war. Ich denke, das ist in der Tat ein theoretisches Konzept, das man in der Auseinandersetzung mit dem Stalinismus und der Entwicklung der Sowjetunion und des Sowjetblocks in der Tat nutzen kann. Und zwar auch denken, dass das nur partiell trägt, aber ein Stück weit bietet es alle möglichen Instrumente für eine kritische Diskussion. Ich will gleich dazu sagen, was da fehlt, ist eine klare und differenzierte Diskussion des Begriffs des Staates. Ich glaube, auch die Sowjetunion war nicht einfach so ein Ding wie das Ägypten der Pharaonen, wo gewissermaßen der Staatsapparat mit dem Herrschaftsapparat vollkommen verschmolzen war und sich da überhaupt keine Differenzierung zwischen Staat und Gesellschaft mehr vollziehen ließ. Zumindest in den Ländern des Sowjetblocks war es eindeutig, dass das nicht der Fall war. Was die Sache auch deswegen kompliziert macht, Sie sehen, Sie haben mich auf einen sozusagen nicht erfolgreich angegeben, das dazu geführt hat, dass in all diesen Ländern, wenn wir die Gesellschaftsstrukturen wirklich betrachten, die Übergangsprozesse hin und zum und weg vom sowjetischen Typ der Herrschaft sich sehr unterschiedlich gestaltet. In der DDR ganz anders als in Polen, in Tschechien und der Slowakei jeweils anders, was dann zu trennen führte. In Ungarn nochmal ganz anders, ich kann jetzt das nur so ganz anders beschreiben. Aber damit wird eben klar, dass diese Differenzierung für diese Realität von großer Bedeutung war und dass deswegen die Kategorie der asiatischen Produktionsweise nicht wirklich auf die Politik des theoretischen Stalinismus und die Gesellschaftsformation, die er geprägt hat, anwendbar war. So, jetzt aber Ende der Parenthese. Lenin hat auf diese Schwäche der alten Revolutionskonzepte eigentlich als erster umfassend reagiert. Marx hat das auch schon, aber hat das nicht wirklich ausgearbeitet. Marx hat schon beansprucht, was er dagegen gedacht hätte, wäre die Diktatur des Proletariats und eben die These vom Absterben des Staates im Wege dieser Diktatur des Proletariats. Diese Diktatur des Proletariats ist natürlich, wie Lenin sofort gemerkt hat, als er versucht hat, das auszuarbeiten, ein höchst merkwürdiges Ding, nicht zu sagen, ein widersprüchliches Konzept. Wie Lenin das selber betont hat, oder entsprechende Formulierung bei Marx hat er aber aufgegriffen, ist es konzipiert als eine Diktatur der Mehrheit. Wie Lenin das auch charakterisiert als die demokratischste Form des Staates. Also mit den üblichen Kategorien von Diktatur als Ausnahmeform der Herrschaft überhaupt nicht zu erfassen. Lenin ist dann auch weitergegangen und hat die Überlegung angestellt, auch gestützt auf Marx, das sei irgendwie ein Halbstaat. Das heißt, ein Staat im Prozess des sich selber Abschaffens. Und ich glaube, mit diesem Begriff des sich selber Abschaffens in dem Lexikon HKWM ist der erste Artikel von Georges Labicard, Abbau des Staates, ist gewissermaßen das Problem, etwas partiell gefasst. Es geht darum, diejenigen Strukturen tatsächlich zu destrukturieren oder abzubauen, die immer wieder dazu führen, dass sich Herrschaft reproduziert und dass sich Herrschaft dann auch nochmal in politischen Institutionen staatlich verselbstständigt. Diese Doppelaufgabe muss gefasst werden und Lenin hat das eben versucht, indem er der marxischen Konzeption der Demokratie des, Entschuldigung, der Diktatur des Proletariats dann auch unterlegt hat, die Vorstellung von der Avantgarde-Partei als Subjekt, das in der Lage sei, anstelle des Proletariats diese Form der staatlichen Politik, zur Abschaffung der staatlichen Politik und zur Abschaffung der Klassenherrschaft auszuüben. Und genau hier setzen dann die Probleme ein, wie man weiß. Man kann das historisch ganz brutal beschreiben, indem man darauf hinweist, dass die Mehrzahl der Mitglieder der bolschewistischen Partei zur Zeit der russischen Revolution, die nicht natürlichen Todes gestorben sind, in den 1930er Jahren vom stalinistischen Terror umgebracht worden sind. Also mehr, wenn ich Mehrzahl sage, meine ich 80%. Also diese Avantgarde, die die Oktoberrevolution gemacht hat, die an diesem Suchprozess, wie man dann jetzt weiterkommen könnte, der ja schwierig war und überraschende Wendungen genommen hat, beteiligt war, war im Aufbau des Stalinismus eliminiert worden. Und natürlich stellt sich die Frage, wie konnte das passieren? Ist das etwas, was bereits in der leninschen Konzeption der Avantgarde-Partei begründet ist? Oder ist das etwas, was nur deren stalinistischer Deformation zuzuschreiben ist? Wie Sie von mir kennen, plädiere ich für einen dritten Weg, nämlich sich die Frage zu stellen, wie in der leninistischen Konzeption der Avantgarde-Partei als Konkretisierung des Konzepts der Diktatur des Proletariats Leerstellen und Schwachstellen enthalten waren, Ungeklärtes, das dann in der Tat die Refunktionalisierung, um nicht zu sagen Umfunktionierung, durch die stalinistische Politik nicht nur erleichtert, sondern begünstigt. Das heißt, es gibt sowohl eine Grundlage innerhalb der leninschen Konzeption, die man kritisieren und überwinden muss, als auch eine spezifische Veränderung dieser Konzeption der Avantgarde-Partei, die im Übergang zum Stalinismus vorgenommen worden ist. Ein zentraler Punkt, muss man dabei allerdings auch erwähnen, ist schon zu Lenins Lebzeiten allerdings in einer Situation größter Not vorgenommen worden, nämlich das Verbot der Fraktionierung, was in allen kommunistischen Parteien, wenn sie da mal sich orientieren wollen, da gibt es eine schöne Untersuchung von Louis Althusser über das, was nicht mehr so weitergehen darf in der französischen kommunistischen Partei von 1978. Da wird sozusagen im Einzelnen aufgezeichnet, wie dieses Fraktionierungsverbot und das daraus zum Beispiel sich ergebende Verbot von Parteimitgliedern, sich zu treffen und über irgendwelche Fragen miteinander außerhalb der Gremien zu diskutieren, steht das klar.
Ja.
Also ich kann dann auch nur sagen, in der griechischen kommunistischen Partei gab es deswegen immer ausgiebige Geburtstagsfeiern. Denn zur Familienfeier durfte man sich treffen. Ich muss das jetzt nicht weiter ausmalen, aber diese Art von Notmaßnahme, die das war, in einer Situation der äußersten Krise, gewissermaßen verwandelt in die Normalität einer Avantgarde-Partei, war sicherlich ein ganz zentrales Argument. Aber es gibt auch, ist mir in der Lektüre von Merleau-Ponty klar geworden, der sich, ich kann es mir an Merleau-Ponty festmachen, will das jetzt nicht ausgefallen lassen, der unterscheidet 1960 zwischen einem Kommunismus von innen und einem Kommunismus von außen. Kommunismus von innen ist der der Mitglieder der kommunistischen Partei. Kommunismus von innen ist der von Intellektuellen wie Jean Sartre, der gewissermaßen von außen sich zu einer kommunistischen Politik bekennt und der ganz stark noch macht den Gedanken, dass eigentlich nur Parteimitglieder über die politischen Fragen der Partei diskutieren dürfen. Und nur von Parteimitgliedern überhaupt ein relevantes Argument in praktischen Fragen zu erwarten ist. Und man kann sich auch natürlich auch klar machen, dass auch das den Zusammenhang zum Beispiel zwischen praktisch-politischer Deliberation und wissenschaftlicher Auseinandersetzung vollkommen und ab auf ruiniert. Denn die Mitglieder, diejenigen, die irgendwie einen klugen Gedanken oder einen wichtigen Befund haben, müssen dann erst der Partei beitreten, damit in der Diskussion dieser Gedanke eine Rolle spielen kann. Oder es muss sich ein Parteimitglied finden, das diesen Gedanken aufgreift und das dann auch noch hierarchisch sozusagen ermächtigt ist, diesen Gedanken in einem wichtigen Forum vorzubringen. Denn auch das wurde dann richtig gefiltert und behindert. Ich denke, damit ist erstmal nur das Problem beschrieben. Die Lösungen sind dann schon in der Krise des Eurokommunismus beschrieben worden, also Aufhebung des Fraktionierungsverbots und Freiheit der Kritik, ausdrücklich auch für Nichtmitglieder der Partei. Das ist auf die schöne Formel gebracht worden. Öffnen wir das Fenster, Genossen. Die Partei nicht als etwas, was sich sozusagen außerhalb konstituiert und dann zum Sturm auf die Zitadelle ansetzt und sich dabei von allem reinigt, was sie verunreinigen könnte. Dahin war die Dynamik der Avantgarde-Partei verkommen. Löst sich damit oder begibt sich damit wieder hinein in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Was wir eins gesehen haben, ist, dass in diesem Prozess die kommunistischen Parteien sich aufgelöst haben. Also klassisches Beispiel Italien, die Demokratia, die dort heute existiert, hat sich zwar in die allgemeine gesellschaftliche Debatte aufgelöst, aber irgendein besonders kritischer oder gar politischer Avantgarde-Anspruch kann damit nicht verbunden. Also damit kann man sagen, ist dieses Konzept der Diktatur des Proletariats und der Avantgarde-Partei historisch gescheitert. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt Gründe gibt, das wieder erneuern zu wollen. Abgesehen davon, dass man in der Geschichte in der Regel nicht einfach alte Formen wieder aufleben kann, muss man sich die Frage stellen, was war denn an dem Konzept der Diktatur des Proletariats so wichtig? Was war an dem Konzept der Avantgarde-Partei wichtig und richtig und was war falsch daran? Und diese Diskussion, denke ich, kann man auch nur führen, wenn man im Hintergrund behält, was die Stärke der Position Holloways war oder die Position Marcuses oder die Position der Anarcho-Syndikalisten, nämlich, dass alle politische Macht von der Macht der Menge der Vielen kommt und aus dieser Macht auch allein überwunden wird. Dass es also darum geht, die Formen zu finden, in denen sich die Menge der Vielen zu einer politischen Kraft konstituieren kann, die in der Lage ist, die bestehenden sachlich vermittelten Herrschaftsverhältnisse zu überwinden und die bestehenden verselbstständigten Institutionen politischer Macht, also den Staat und die Staatsapparate, zu real abzubauen oder durch freie Formen der Vergesellschaftung zu ersetzen. Damit haben wir natürlich das Problem, den Prozess zu denken, in dem eine solche Multitude tatsächlich als konstituierende Gewalt neue Verhältnisse schaffen kann. Und da ist einfach noch ganz viel aufzuarbeiten von dem, was die Erfahrungen der verschiedenen politischen und gewerkschaftlichen Organisationen und Bewegungen mit emanzipatorischem Anspruch gewesen ist, wie sie das 19. und 20. Jahrhundert gesehen haben. Da ist, wie wir, denke ich, gesehen haben, die Konzeption Lenins und ihre Fortsetzung nur ein herausgehobener Punkt. Mir ist hier noch wichtig, dass in einem solchen Übergangsprozess immer zwei Dimensionen in der Praxis zu beobachten sind. Zu beobachten ist nicht im Sinne der distanzierten Beobachtung, sondern im Sinne des Gewahrens und darauf Achtens, der Achtsamkeit. Nämlich einmal geht es immer um wirkliche Veränderungsprozesse, die sich sowieso vollziehen. Wir haben es nicht zu tun mit einem Gebäude, das da so steht und wenn nichts passiert, steht es immer weiter so da, sondern wir haben es zu tun mit einem hochdynamischen, sich beständig verändernden Prozess. Das heißt, einfach zu rufen, Change ist entweder leer oder trivial. Ja, denn ändern tut sich sowieso die ganze Zeit was. Und auf den realen Änderungen kann man dann auch immer wieder politische Veränderungen aufruhen lassen. Ja, weil sich sowieso was ändert, muss man auch eine andere Politik machen. Ja, insofern ist das Verhältnis von Transformation, also bewussten, geschleifenden Handeln zur Erzielung von Veränderungen und Transition, also Übergängen, die sich ohnehin vollziehen oder die man durch ein transformatorisches Eingreifen in Gang setzen könnte, in politischer Praxis immer der zentrale Gesichtspunkt. Ich werde die letzten Punkte dann noch reservieren für die letzte Sitzung und gehe dann doch zu dem konkreten Thema von heute über und will das versuchen noch zu schaffen. Die zentrale Frage, die der Kapitalismus und die kapitalistische Produktionsweise für die praktische Philosophie aufwirft, ist, was es denn bedeutet, dass wir uns heute immer wieder fragen müssen, nicht nur wer beherrscht uns, sondern was beherrscht uns. Ich zitiere Sprüche, der Terror der Ökonomie, ein Bestseller aus den letzten Jahren. Die Ökonomie ist unser Schicksal, Winston Churchill, ich glaube in den frühen 50er Jahren. Ich habe jetzt gerade von Kapitalismus ist wieder viel die Rede, also es gab eine Zeit, da war das selber schon verdächtig, wenn man von Kapitalismus sprach, man sprach von Marktwirtschaft, sozialer Marktwirtschaft, aber nicht von Kapitalismus. Ich habe jetzt wieder gesehen, es ist ein Druckfehler drin, Aufkleber, Scheitern des Kapitalismus, Perspektiven des Sozialismus. Das ist, glaube ich, kategorial richtig gebraucht, aber da wird gleichzeitig deutlich, dass das gewissermaßen aus einer Zeit ist, die nicht mehr die unsere ist. Das ist sozusagen aus der Zeit gefallen, wenn man solche politischen Slogans glaubt, als Beitrag zur gegenwärtigen Krise präsentieren zu können. Denn da ist es richtig, es geht darum, wie die ganze gegenwärtige Konstellation von Herrschaftsverhältnissen überwunden werden kann. Und diesen Prozess der Überwindung kann man auch gerne Sozialismus nennen. Aber zu glauben, dass gewissermaßen das Scheitern dieser doch etwas komplizierteren Konstellation, die sich hinter dem Begriff des Kapitalismus verbirgt, automatisch einen Übergang zum Sozialismus einleitet oder man nur gewissermaßen einen größeren Aufruhr veranstalten müsste, damit dieses passiert, ist von keinerlei historischer Erfahrung angekränkelt und nimmt die Erfahrungen der Nacht des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht ernst. Man kann jetzt sagen, ja, das Problem sind ja bloß die blöden Massen. Die begreifen es nicht. Wir haben es begriffen und jetzt muss man irgendwie einen Weg finden, diesen Übergang trotz der Blödheit der Massen einzuleiten. Wie man weiß, ist das die Art von Argumentation, die die russischen Anarchisten Ende des 19. Jahrhunderts erfunden haben, wenn ich richtig historisch informiert bin, um die Politik der direkten Aktion, wie sie das nannten, zu rechtfertigen. Das heißt, Terror zum Aufwecken der Massen. Man hat sowas dann in verschiedenen anderen Kontexten gesehen. Die 60er und 70er Jahre sind ja noch nicht so lange. Und man kann, glaube ich, ohne Hände sagen, das funktioniert nicht. Das Beispiel, was Sie bei Merleau-Ponty, finde ich, durchaus eindrucksvoll analysiert finden, Humanismus und Terror, das führte dann schließlich dazu, und das ist auch nicht ohne zeitgenössische Relevanz, dass die verschwörerischen Organisationen der direkten Organisation und die Geheimpolizei letztlich nicht mehr unterscheidbar waren. Ein Anführer der Anarchisten war auch Chef der russischen Geheimpolizei.
Es gibt auch den schönen Nachspruch dazu, den Sozialismus in seinem Lauf fällt weder Ochs noch Esel
an. Ja, ich meine, der Herr Kuras lässt sich ja durchaus als Beispiel für ziemlich verwirrende Zusammenhänge in diesem Kontext zitieren. In dem Moment, wo es nicht nur darum ging, dass die Verschwörer von unten und die Geheimpolizei von oben sich durchdrangen, sondern auch verschiedene Geheimpolizeien und verschiedene Verschwörergruppen tätig waren, wird diese direkte Aktion eben verstrickt in Staatsgewalt. Und das ist, glaube ich, ein viel noch gravierenderes Problem, als dass sie die Massen nicht aufweckt. Beziehungsweise, dass sie die Massen nicht aufgeweckt hat, ist kein Triggerseffekt, sondern etwas, was ich die Klugheit der Massen nennen würde. Die Massen haben nicht begriffen, dass es so nicht funktionieren kann. Das ist ein durchaus wichtiger Punkt, den man auch würdigen sollte. Und da ist dann die Frage des Modells des Aristoteles in der Tat von Bedeutung. Die Massen haben begriffen, dass es nicht möglich ist, sich in Politik einfach was zu wünschen. Jede Art von Wahlkampf, der den Massen einfach verspricht, wenn wir gewinnen, gibt es Brot und Rosen, funktioniert nicht. Glauben die Massen einfach gar nicht. Es ist etwas ganz anderes, wenn die Massen selber aufstehen und sagen, wir wollen Brot und Rosen. Das sollte man damit nicht diffamieren. Das ist durchaus ein Moment des Aufbrechens. Auch wenn man sagt, wir wollen alles, und zwar sofort. Ich habe das zwar sozusagen logisch auch schon analysiert, dass sich das leicht in den Satz transformieren lässt, wir wollen irgendetwas irgendwann. Das lassen sich ja auch Vertreter des revolutionären Kampfs aus Frankfurt finden, die das dann persönlich in ihrer Biografie exemplifiziert haben, ich meine Joschka Fischer. Aber trotzdem ist das ein Moment eines solchen Aufbruchs, zu sagen, alles gehört auf den Prüfstand. Wir wollen, dass ein Prozess eingeleitet wird, in dem alles hinterfragt wird. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Aber man kann eben nicht bei diesem ersten Schritt stehen bleiben, jedenfalls nicht mehr, 150 Jahre nach langjährigen Kämpfe überhaupt begonnen haben. Die Massen wissen also, wir haben es mit vielfältigen Sachzwängen zu tun. Es gibt Gegebenheiten, es gibt Voraussetzungen und hier muss man sich informieren und man muss mit klugen Urteilen abwägen, was unter welchen Voraussetzungen geht und was nicht. Aristoteles hat das in verschiedenen Kontexten artikuliert. Ein Kontext, der hier wichtig ist, ist der Oikonomia, also der Wirtschaft des Oikos, der eben, wo der Hausherr, da geht es um eine Herrschaft, jedes Jahr abzuwägen hat, was für die Reproduktion gebraucht wird, wie das von Oikos selber zu produzieren ist, beziehungsweise was dazu zu kaufen ist, beziehungsweise was verkauft werden muss, damit man das Nötige dazu kaufen kann. Also diese Art von Proportionalitätserwägung gehören zu jedem Prozess der materiellen Produktion dazu. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2. In komplexen Gesellschaften gibt es vielfältige einzelne Prozesse, die gelingen müssen, damit man vernünftig leben kann. Und da ist es erforderlich, so etwas wie einen allgemeinen Überblick zu haben, um zu verhindern, dass irgendeiner dieser Dinge außer Kontrolle gerät und dann anfängt, destruktiv zu wirken. Und auch hier kann man erstmal mit dem Gedanken eines Überblickswissens sich helfen. Das Modell des Aristoteles, dass man sich ein Überblickswissen über den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess verschaffen muss, der das nicht beanspruchen kann, sich an die Stelle des jeweiligen Fachwissens zu setzen, das aber in der Lage ist, dem entsprechenden Fachwissen dann auch Grenzen zu setzen. Denn viele der Fachwissenschaftler sind nicht in der Lage, abzuwägen, wie bedeutend ihr spezielles Problem für den Gesamtprozess ist. Sondern da neigen sie natürlicherweise dazu, die Bedeutung ganz gewaltig zu überschätzen. Auch das wissen die Massen, wenn man eben mit irgendeinem Spezialproblem kommt und sagt, das ist aber jetzt eine große Katastrophe, dann reagieren sie erstmal mit Skepsis und fragen sie, ist das denn wirklich so wichtig? Aber dass man diese Abwägung treffen muss in politischer Praxis, ist unbestreitbar. Und hier ist das Modell des Aristoteles stark, indem es eben stark macht, die kluge Entscheidung. Und man hat das kluge Urteil. Man hat ganz stark in der Staatsrechtslehre sich gewissermaßen auf die letzte Entscheidung konzentriert. Auf die Entscheidung im Extremfall. Und das hat, denke ich, durchaus negative Effekte auf dieses Bedenken der klugen Entscheidung, auf das Bedenken des notwendigen Übergangs über Blickswissen, auf die Notwendigkeit, sich auch darüber zu verständigen, wie man dieses Überblickswissen gemeinsam einschätzt und sowas wie eine gesellschaftliche Homoneia, einen gesellschaftlichen Gemeinsinn darüber, was denn das Wichtigste und das weniger Wichtige ist, immer wieder neu zu erzielen. Für diese Art von Erwägung halte ich immer noch das Modell des Aristoteles, was auf der Tafel nochmal präsentiert hat, für wichtig. Allerdings haben wir es eben, ich habe den Terror der Ökonomie, die Ökonomie ist das Schicksal schon erwähnt, in dieser Gesellschaft nicht mehr damit zu tun, im Rahmen eines Oikos, einer sozusagen unter der Kontrolle des Hausherrn sich vollziehenden häuslichen Gesamtwirtschaft zu tun, sondern wir haben es mit einer Weltwirtschaft zu tun und daran mit Volkswirtschaften, die nochmal besonders ausgegliedert sind. Die Europäische Union mit ihrem Binnenmarkt und ihrem Euro als besonderer Wirtschaftsraum, dem ja noch andere angeschlossen sind. Es gibt ja auch noch den EWR, auch wenn das nicht mal viele sind. Also den europäischen Wirtschaftsraum, der praktisch zur EU gehört. In all diesen Räumen haben wir es eben nicht nur mit, oder gibt es diesen Hausherrn nicht. Es gibt nicht das Subjekt, das gewissermaßen klug abwägt, wie viel CO2 darf man denn in die Senken dieser Atmosphäre einbringen. Wie viel hat FCKW verträgt, die Ozonschicht und so weiter und so fort. All diese Fragen werden erst in einem mühsamen Prozess von wissenschaftlicher Expertise und internationaler Verhandlung überhaupt thematisierbar. Also es gibt nicht diesen Hausherrn der Menschheit und die Menschheit tritt eben nicht als Hausherr auf. Ich denke, man könnte sich durchaus die Frage stellen, wie das denn erreichbar wird. Und da denke ich, kann man auch mit diesem aristotelischen Konzept des Übergangswissens sozusagen sich Konzepte einer globalen Planung entwickeln, die durchaus funktionieren könnten und die nicht das wahnsinnige Projekt unterstellen würden, alles und jedes, was auf diesem Planeten passiert, und was zur materiellen Reproduktion relevant ist, vorweg planen und leiten und steuern und auswerten zu wollen. Das würde ja dazu bedeuten, dass man praktisch in der Planung die Komplexität der Wirklichkeit noch einmal reproduziert. Und das kann man, glaube ich, sogar logisch beweisen, dass das nicht geht. Aber das Modell des Aristoteles ermöglicht hier eine Praxis der Planung zu denken, die nicht an diese Unmöglichkeit scheitert. Wir haben es zu tun, und in der Tat, da müssen wir dann mehr drauf gehen, mit einer Weltwirtschaft, in der Geld, in der Waren, in der die Krisen, die daraus entstehen, dass irgendwelche Waren nicht mehr gegen Geld umgetauscht werden können oder das Geld selber nicht mehr ausgehändigt wird. Nur die Banken handeln ja nicht miteinander oder mit ihren Kreditnehmern mit Waren, sondern die handeln mit Geld. Und das, was man jetzt gerade in der Zeitung liest, dass die Banken zwar billiges Geld von der Europäischen Zentralbank und wo sie sonst herkriegen können, gerne nehmen, aber sehr zögerlich sind, das in irgendwelche Projekte von Kreditnehmern zu stecken, das ist natürlich ein größeres Problem. Wir sagen, wir haben das mit sehr, sehr abstrakten Problemen der wirtschaftlichen Verhältnisse zu tun. Und hier angesichts dieser abstrakten Probleme kann man die Frage durchaus aufwerfen, ob dann das Problem überhaupt Namen und Adresse hat, wie das Bertolt Brecht behauptet hat für die Krise der 1930er Jahre. Ja, es ist dann so, dass die Europäische Zentralbank oder die Fed oder Obama oder Merkel oder, das kann man lang machen, hier diejenigen sind, die die entscheidenden Akteure sind. Ist jedenfalls nicht evident. Ich glaube, die Massen, um nochmal bei den klugen Massen zu sein, haben auch begriffen, dass das jedenfalls nicht so ohne weiteres so ist, dass die sagen könnten, das machen wir ganz anders. Sondern wenn die immer behaupten, unter Sachzwängen zu handeln, ist das ein ganzes Stück weit auch ernst zu nehmen. Was nicht heißt, dass sie gar nicht anders können. Aber um anders zu können, müssen sie erst politische Voraussetzungen schaffen. Beziehungsweise jemand anders muss politische Voraussetzungen dafür schaffen, dass anders gekonnt wird. Und genau das ist das Problem des Verhältnisses von sachlichen Herrschaftsverhältnissen und befreiender Praxis. Befreiende Praxis angesichts sachlicher Herrschaftsverhältnisse kann nicht damit sich genug tun, zu sagen, wir fordern unsere Freiheit ein. Das ist schön und gut. Aber solange man nicht in der Lage ist, das spezifische Rätsel zu lösen, warum sich denn diese sachlich vermittelten Herrschaftsverhältnisse als solche immer reproduzieren und warum die Leute, die in ihrem Leben spontan diese Verhältnisse genauso wiederherstellen, wie sie sie vorgefunden haben, kann man daran mit einer befreienden Praxis nicht ansetzen. Von dort aus ist die Entschlüsselung dieser Versachlichung und Verselbstständigung der Verhältnisse für eine praktische Philosophie von zentraler Bedeutung. So, und jetzt habe ich noch so 3/4 Stunde, ich könnte es gerade nicht schaffen. Und will in dieser 3/4 Stunde die Marx'sche Theorie nahe. Drei große Themen habe ich mir dazu rausgenommen. Also es geht um eine, sagen wir, zeitgenössische Version der Marx'schen Theorie. Es geht mir jetzt nicht darum, einfach nur zu beschreiben, was Marx schon alles getan hat. Erstens das der Komplex der kapitalistischen Produktionsweise und der Kritik der politischen Ökonomie, Marxens und anderen, die uns enthüllt, worin denn diese eigentümliche Versachlichung und Verselbstständigung hier beruht. Zweitens das Verhältnis von Geschichte und Struktur. Was geschieht vor, während und nach der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise? Und drittens Kategorien, das sind dann alles neuere Kategorien, Überdetermination, Differenzierung der Basis das andere des Kapitalverhältnisses und damit im klassischen das Verhältnis von Basis und Wirkung. Kapitalistische Produktionsweise in Kritik der politischen Ökonomie. Ich gehe davon aus, dass die Kritik der politischen Ökonomie genau das zum Gegenstand hat, was die kapitalistische Produktionsweise bezeichnet. Aber was ist das, was die kapitalistische Produktionsweise bezeichnet? Ich glaube, es ist nicht das Allgemeine, was relativ unkomplex bestimmte, was mit Kapitalismus gemeint ist, wenn der Kapitalismus dem Sozialismus entgegengesetzt wird. Sondern es ist der spezifische, versachlichte Reproduktionszusammenhang des Kapitals als ein sachliches Herrschaftsverhältnis. Das ist der Gegenstand des Kapitals und das ist, wenn man so will, eine reine Theorie kapitalistischer Ausbeutung. Wobei schon der Begriff der Ausbeutung ahnen lässt, dass schon in dieser reinen Theorie immer auch präsent ist, die Möglichkeit und Wirklichkeit der Politik, kann man sagen, oder der primären Politik der Ausgebeuteten. Und die Ausgebeuteten sind nicht einfach nur Objekte der Ausbeutung, sondern sie sind immer auch in diesem Prozess der Ausbeutung selber als Subjekte gefordert. Das heißt, als Mittäter des Kapitals und als Komplizen seiner Macht. Der erste Band des Marxischen Kapitals, also ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, glaube ich, dass das Problem ist, dass Marx Theorie der Kritik der politischen Ökonomie nicht in irgendwie fertiger Form vorliegt. Wir haben selbst den ersten Band in, wenn ich das flapsig sagen darf, drei Ausgaben letzter Hand. Wir haben die dritte Auflage, wo Marx selber noch tätig war. Wir haben die französische Übersetzung, die Marx selber noch inhaltlich überarbeitet hat. Und wir haben von ihm Anweisungen zur Überarbeitung, die Engels nicht ganz umgesetzt hat, die aber zum Teil umgesetzt hat. Und damit ist die vierte Auflage, wie sie in der MEW enthalten ist, zustande gekommen. Also wenn man das Kapital lesen will, schon beim ersten Band, hat man das Problem, dass es kein so einfach konsolidierter Text ist. Immer dann, wo es sozusagen richtig schwierig wird, wird man die unterschiedlichen Auflagen berücksichtigen müssen, um zu rekonstruieren, was theoretisch erreicht ist und was unter Umständen theoretisch eben nicht erreicht ist. Trotzdem ist die vierte Auflage, wie sie an der MEW veröffentlicht ist, ein guter Lesetext. Damit kommt man schon in den allgemeinen Zusammenhang rein. Bei spezifischen Fragen wird man aber auf die anderen Auflagen rekurrieren müssen. Dieser erste Band, und der, insofern ist es auch gut, dass der einigermaßen fertig vorliegt, hat als zentrale Leistung den Durchbruch hinter die Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft. Der erste Satz des Kapitals lautet ja bekanntlich: In Gesellschaften, in welchen die kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint der gesellschaftliche Reichtum als eine ungeheure Warensammlung. Es geht also um die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise und die hat eine Ausdrucksform darin, dass Reichtum, gesellschaftlicher Reichtum, als in der Form einer Warensammlung erscheint. Also die Form der Ware und die Sammlung einzelner Waren sind sowas wie die Grundstruktur der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft. Am Schluss des Kapitals erfahren wir, dass an dieser Oberfläche wir die Menschen in drei Klassen gegliedert finden, nämlich als Revenuequellenbesitzer aus Kapital, Revenuequellenbesitzer aus Arbeit, beziehungsweise Verkauf der Arbeitskraft und Revenuequellenbesitzer aus Grundbesitz, also Privateigentum an einem Stück Biosphäre. Also dies sind die beiden sozusagen elementaren Bestimmungen dieser Oberfläche, die wir jetzt als Aufgabe begreifen können, die es theoretisch zu rekonstruieren gilt. Das heißt, es gilt nicht zu rekonstruieren, wie sie historisch zustande gekommen sind, sondern es gilt zu rekonstruieren, in welchen Formen, aufgrund welcher Metamorphosen. Diese Metamorphosen haben keine historische, sondern systematische Bedeutung bei Marx, sich die Akkumulation des Kapitals als der zentrale Imperativ dieses ganzen Systems vollzieht. Wenn Sie den ersten Band sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass dieser Durchbruch, der sicherlich im ersten Abschnitt vorbereitet wird, in dem deutlich gemacht wird, was es bedeutet, dass die wahre Arbeitskraft auf dem Markt zum Kauf angeboten wird und vom Kapital im Produktionsprozess eingesetzt werden kann. Aber dann werden Sie eben feststellen, dass der Rest des Buches eigentlich das zentrale Thema hat, wie funktioniert die kapitalistische Ausbeutung, das heißt, wie funktioniert Mehrwertproduktion unter den Bedingungen des Äquivalentmontages. Also der zentrale Gedanke des Kapitals ist eben nicht, dass das Kapital davon lebt, dass es seinen Arbeitern etwas stiehlt, sondern dass es, selbst wenn es, was auch schon wieder Voraussetzungen hat, dieses nicht tut, immer noch den zentralen Prozess der Kapitalakkumulation erzielen kann, also Ausbeutung und Mehrwertproduktion. Und das bleibt eben, und das lässt sich durchaus auf ein Begriffspaar beziehen, das Marx in den Grundrissen ausprobiert hat und das dann in den 70er Jahren sozusagen unter Marxisten Mode wurde, nämlich das Verhältnis von formeller und reeller Subsumption. Es beginnt damit, dass der Arbeiter seine Arbeitskraft verkauft hat und vom Kapitalisten in den Produktionsprozess geführt wird. Das ist erstmal nur die formelle Subsumption. Diese nimmt dann erste konkrete Gestalt in der Form an, dass der Kapitalist eben, also der Käufer der Arbeitskraft, nicht nur einen Arbeiter und seine Arbeitskraft kauft, sondern viele. Und zwar richtig viele. Das heißt, eine große Masse von Arbeitern kooperativ arbeiten. Und bereits in dieser Kooperation konkretisiert sich die Herrschaft des Kapitalisten über die Arbeit. Denn für Prozesse, die eben die Kooperation dieser Masse erforderlich machen, gilt, dass keiner der Versammelten alleine diesen Produktionsprozess ausführen, fortführen, fortsetzen konnte. Sondern wenn sie das wollen, dann müssen sie die Fabrik besetzen. Dann müssen sie sich als Masse selber konstituieren, statt durch den Kapitaleigner konstituiert zu werden. Und das ist kein trivialer Prozess. Und das ist schon eine enorme Konkretisierung dieser formellen Subsumption. Aber es bleibt ja überhaupt nicht dabei stehen, sondern als nächstes in der manufakturmäßigen Teilung der Arbeit, die so ein bisschen fälschlich suggerierte, wir hätten es mit dem 18. Jahrhundert bloß zu tun, führt der Kapitaleigner zwischen den von ihm angekauften Arbeitskräften Arbeitsteilung durch. Viele machen Verschiedenes und dann wird die auch noch hierarchisch strukturiert. Es gibt sozusagen einfache Arbeiten und es gibt komplizierte, schwierige Arbeiten und die werden sozusagen zu einem Gesamtorganismus zusammengefügt. Hier gilt dann natürlich erst recht, dass jetzt in einem solchen arbeitsteiligen Gesamtorganismus kein Einzelner sagen kann, na gut, keine Lust mehr, ich mache das jetzt alleine. Geht nicht. Ne? Weil er eben nur eine Teilfunktion hat, kann er diese Teilfunktion losgelöst von diesem arbeitsteiligen Organismus überhaupt nicht mehr ausüben. Auch hier und jetzt a fortiori kann man sagen, es geht nur, dass diese Subjektcharakter des Kapitals für die Tätigkeit der vielen von ihm angekauften Arbeitskräfte aufgehoben wird, indem die Arbeiter jetzt eigentlich nicht nur die Fabrik besetzen, sondern die Leitung der Fabrik übernehmen. Während bei der Kooperation kann man sagen, also gut, wir sind ja sowieso alle da, jetzt konstituieren wir uns als Versammlung und damit ist eigentlich schon der Subjektwechsel geschehen. In einer solchen arbeitskleinen Fabrik reicht es nicht, dass man alles zusammenkommt und sagt, jetzt machen wir das selber, sondern man muss auch noch in der Lage sein, diesen arbeitsteiligen Organismus zu führen und zu leiten.
Danke. Ja. Hoffentlich können Sie, also ich wollte nochmal an den Punkt, weil ich dachte, vielleicht beantworten Sie es selber, aber es scheint mir jetzt doch wichtig nachzufragen. Und zwar sagten Sie ja, dass die Bedingung sei dieser Äquivalententausch, der sozusagen darauf hinausläuft, der Arbeiter wird nicht bestohlen. Weil die Frage ist, scheint das jetzt nur so, als ob er nicht bestohlen wird und in Wirklichkeit realisiert sich dieser Diebstahl durch den Äquivalententausch hindurch oder ist tatsächlich dieser Äquivalententausch läuft ja dann tatsächlich darauf hinaus, dass Mehrwert zustande kommt und kein Dieb, es gibt im Grunde genommen keinen Diebstahl. Jeder kann eigentlich nur gewinnen.
Ja, ob jeder nur gewinnen kann, ist nochmal eine andere Frage. Es gibt keinen Diebstahl. Es gibt also Kapitalismus nach Marxischer oder kapitalistische Produktionsweise nach Marxischer Analyse setzt keinen Diebstahl voraus. Also was Proudhon gesagt hat, la propriété c'est le vol, das würde Marx sich nicht zu eigen machen. Wobei ich hatte, muss gestehen, in den 50er Jahren schon interessante Debatten in der DDR, weil die Leute den Unterschied nicht begriffen hatten zwischen der marxischen Kritik am Privateigentum an Produktionsmitteln und der Proudhonschen Kritik am Privateigentum. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Mhm. Und wenn also, sozusagen, ich meine, ich will jetzt die Lehrer nicht beschimpfen, aber wenn sozusagen die Leute, die da erklären sollten, wie das alles so zusammenhängt, diesen Unterschied nicht kannten, dann lässt das tief blicken. Ja, also, gut, aber das ist der Witz. Es findet Äquivalenttausch statt, alles hat seine Ordnung, Wert wird gegen Wert getauscht, nicht immer, ne, wo man kann, langt man auch mal zu, aber das ist sozusagen nicht der Normal- und Grundmechanismus. Marx macht eigentlich schon darauf aufmerksam, dass jedes dieser Momente von Konkretisierung der Herrschaft dann auch die Möglichkeit zuzulangen, verstärkt. Es ist zwar nicht darauf angewiesen, das Kapital, aber wo ist, sagen wir mal, die Tatsache, dass eben diejenigen, die nicht zu dieser großen Masse zusammengefasst sind, die da in der Fabrik zusammen kooperiert, draußen sind und jetzt bereit sind, ihre Arbeitskraft zu geringeren Preisen anzubieten, das nimmt das Kapital natürlich gerne als Voraussetzung. Ne? Also die ganze Problematik der industriellen Reservearmee lässt sich hier schon an dieser Stelle verhandeln. Auch das führt nicht dazu, dass jetzt gestohlen wird, sondern führt dazu, dass unter Umständen das, was mal sozusagen Standard war, jede Familie kann sich ein Häuschen leisten, England, oder jede Familie ist in der Lage, sich ein Auto zu leisten, dass das dann nicht mehr Standard ist.
Also der Idealfall, den Marx auch zugrunde legt für das Ganze, wäre durchaus der, dass durch diese Mehrwerterzeugung tatsächlich ein Gewinn erreicht wird. Wenn es auch nicht so sein muss, aber es kann sein.
Ja, wobei der Gewinn ist relativ simpel. Und das ist natürlich eine wichtige historische Voraussetzung. Also insofern kann man sagen, setzt Kapitalismus oder kapitalistische Produktionsweise einen bestimmten Stand der Entwicklung der Produktivkräfte voraus. Es muss so sein, dass der Arbeitstag länger ist als die zur Reproduktion des Werts der Arbeitskraft erforderliche Zeit. Wenn die Leute sozusagen den ganzen Tag arbeiten, dann haben sie das erarbeitet, was man braucht, um sie durchzufüttern und durchzukleiden und durchzuwärmen. Dann ist sozusagen Nese mit der Mehrwertproduktion. Die Mehrwertproduktion setzt voraus, dass es möglich ist, den Arbeitstag über das hinaus, was man braucht, um das Notwendige zu reproduzieren, zu verlängern. Und wenn man das an gegenwärtigen da will ich jetzt nicht in die Statistik gehen. Aber schon die Kooperation ermöglicht zusätzliche Produktivitätsgewinne. Nur selbst wenn ich sozusagen, wenn mir da gar nichts einfällt, einfach weil so viele Leute zusammen sind, hat Marx analysiert, gibt es einen Produktivitätssprung. Dasselbe gilt dann erst recht für die Arbeitsteilige, auch hierarchische Arbeitsteilige, Korruption. Dann habe ich also die Situation, dass ich die komplizierten Arbeiten von jemandem machen kann, lassen kann, der ganz hochqualifiziert ist, und die vielen einfachen Arbeiten von Leuten, die entsprechend auch billig sind, weil sie nicht ganz so, nicht besonders qualifiziert sind, sondern nur die allgemeine Durchschnittsqualifikation aufweisen. In Klammern gesagt, damit wird es auch möglich, Kinder und Frauen im Produktionsprozess zu beschäftigen, 19. Jahrhundert, und damit sinkt auch das wieder so ein Effekt auf die notwendige Arbeitszeit, sinken die Notwendigkeiten, dass der Familienernährer genug verdient, damit er ganze Haushalt verdienen kann. Wenn Frauen und Kinder auch arbeiten, dann muss eben nur das Gesamt des Einkommens des Haushaltes reichen, um die Reproduktion des Arbeitsvermögens zu ermöglichen. Und es ist nicht mehr so, dass das der Familienernährer ist. Insofern hat das auch dann dort Konsequenzen, aber alles nicht Konsequenzen, die dazu führen, dass der Äquivalententausch abgeschafft wird, sondern sozusagen die Art und Weise, wie er funktioniert, wird modifiziert. Und dann der große Durchbruch: Der Kapitalist stellt Maschinen hin, die einen Teil der Arbeit erledigen. Ja, insbesondere Arbeitsmaschinen. Ja, Antriebsmaschinen ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern Arbeitsmaschinen, die wirklich weben, schneiden, nähen. Ne, bleibt man bei dem Beispiel. Ja, man kann das aber auch in vielen anderen Beispielen. Ja, bis hin zu der automatischen Produktionsstraße, die wirklich Autos zusammenschweißt. Das war lange Zeit so ein Punkt, wo auch in der Humanisierungsdebatte ziemlich Druck war, weil irgendwie dieses Punktschweißen von Autos ist, war eine ganz schreckliche und unfallträchtige und sozusagen auch erniedrigende Arbeit in Zwangshaltung. Die Leute wurden krank wie nix. Und na gut, inzwischen hat man einen Automaten, der tatsächlich dieses Punktschweißen in der Lage ist zu erledigen. Damit steigt natürlich die Möglichkeit, die Produktivität der lebendigen Arbeit zu steigern, ins Unermessliche. Alles das, was irgendwie technisch sich machen lässt, das kann dann technisch gemacht werden, vorausgesetzt natürlich, dass die dadurch eingesparte Arbeit wertmäßig über dem Wert der Maschinerie liegt, die man einsetzen muss. Das muss jetzt auch nicht in einer Stunde sich amortisieren, wahrscheinlich in vielen Fällen nicht mal in einem Jahr, aber es muss klar sein, dass tatsächlich durch eingesetzte Maschinerie es zu einer Einsparung von Arbeit kommt und damit auch, das ist sozusagen der Sekundäreffekt, einer Verringerung der Kosten oder des Werts der Notwendigkeit. Und der Wert der Arbeit kann sich verringern, wenn es eben gelingt, diejenigen Waren, die zu ihrer Reproduktion gebraucht werden, entsprechend zu verwohlfeilern, wie Marx dazu sagt, also entsprechende Wert zu setzen. Und das ist die zentrale Methode der relativen Mehrwertproduktion. Es gelingt durch verschiedene Verfahren und eben immer, das ist jetzt der Punkt, den ich hervorheben wollte, durch eine Konkretisierung der Kapitalherrschaft. Da gibt es das von sowohl Thomas Ebermann als auch von Antonio Negri, meines Wissens missverstandene Wort, dass irgendwann in den letzten 20 Jahren, sagt Marx, die Erfindung neuer Maschinerie vor allen Dingen dem Zweck gedient hätte, Arbeiterermüden, also Arbeiteraufstände zu verhindern. Also den Produktionsprozess so zu organisieren, dass die Kontrolle der Fabrikaufsicht über die Arbeiter dadurch verbessert wird. Das Fließband ist auch unter dem Gesichtspunkt diskutiert worden. Das scheint mir aber im Kontext sozusagen ein Ausrutscher zu sein, beziehungsweise eine einseitige Akzentuierung eines zusätzlichen Momentes. Zunächst einmal ist Maschinerie eben Ersparung von Arbeit und damit Ermöglichung von relativer Mehrwertproduktion. Das gilt bis heute, dass natürlich Maschinerie dann auch noch so konstruiert wird, dass es leicht und ohne großen Aufwand ist, die nötige Kontroll- und Aufsichtsarbeit und unter Umständen auch leicht die Lohnabrechnung zu erledigen. Das kann dann der Automat dann auch gleich mal gut machen, dass er sagt, der hat jetzt so viele Punkte. Das versteht sich von selber, sollte aber nicht an die Stelle dieser Analyse gesetzt werden. Und ich glaube, das ist das, was im ersten Band das große und zentrale Thema ist und was Marx, glaube ich, auch geleistet hat. Unterschwellig kommt aber noch eine zweite Dimension hinzu, die von der Marx-Rezeption der Autonomia Operaria in Italien stark gemacht worden ist. Panzieri und Tronti lassen sich hier als Vordenker nennen. Auch Lebowitz hat in einigen Arbeiten jetzt das ganz stark herausgehoben. Wie ich schon sagte, ist der Träger des Arbeitsvermögens zwar als beherrscht unterstellt, also als Objekt von Beherrschung, aber er ist gleichzeitig Subjekt. Das heißt, es gibt auch die Formulierung, das Arbeitsvermögen und die Arbeitskraft lässt sich eben nicht von ihrem Träger trennen. Wer eine Arbeitskraft gekauft hat, hat immer gleich dazu den Arbeiter oder die Arbeiterin eingekauft. Und so sehr ich Mühe mache und viele Methoden sogar Betriebsführung haben das zum zentralen Thema, die gewissermaßen ruhig zu stellen und sich darauf zu konzentrieren, die Arbeitskraft rein ohne solche subjektiven Interferenzen auszubeuten, ist die immer dabei. Und wie Marx das klassisch analysiert hat, da gibt es von mir eine Untersuchung dazu, führt das dazu, dass die Arbeiter sich auch zu dieser Form und diesen Konkretisierungen der Form der Herrschaft des Kapitals über sie verhalten. Und der klassische Prozess, den Marx analysiert hat, ist der Kampf um den Normalarbeitstag. Also absolute Mehrwertproduktion hat ja zum zentralen Thema, so doll es geht, den Arbeitstag zu verlängern oder zu intensivieren, was auf das selber hinausläuft, und damit den Anteil des Mehrwerts am Arbeitstag zu steigern. Und das wird schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts auf heftigen organisierten Widerstand in England, und den hat Marx analysiert. Also damit beginnt sich im Produktionsprozess selber, aber auch in der Gesellschaft. Also die streiken nicht nur, die Erfindung des Streiks gehört in den Kontext, Erfindung des organisierten Streiks, sollte man vielleicht besser sagen, sondern die machen auch Petitionen, öffentliche Versammlungen, Demonstrationen, alles das, was man so an außerparlamentarischer Politik bis heute kennt, ist in dem Zusammenhang entweder erfunden worden oder neu funktionalisiert und in eine politische Strategie eingebaut worden, um durchzusetzen, ich glaube, das ist jetzt relativ genau Marx Zitat, dass der Staat ein Zwangsgesetz erlässt, das den einzelnen Arbeiter daran hindert, sich selbst und seine Familienangehörigen in die Sklaverei zu verkaufen. Also, Problem ist natürlich, wenn er, Frau und Kinder alle so lange in der Fabrik arbeiten, wie das Kapital es maximal möchte, dann ist der Unterschied zwischen einem freien Lohnarbeiter und einem Sklaven faktisch aufgehoben. Ja, da gibt es auch solche Mechanismen. Harry Belafonte hat das besungen, I owe my life to the company storm, dass eben alles, was die Reproduktion erfordert, selber wieder vom Unternehmen gekauft werden muss und damit gewissermaßen die totale Subsumption der Arbeitskräfte oder des Kapitals erfolgt. Und diese Tendenz hat eben als zentralen Widerstand den Kampf zur Begrenzung des Arbeitstages. Weil, das hat Marx auch so akzentuiert, erst in dem Moment, wo der Arbeitstag überhaupt begrenzt ist, kann man über andere Begrenzungen reden. Ja? Giftige Arbeitsstoffe, schädliche Arbeitshaltung und so weiter und so fort. Also das, was dann Thema etwa des Humanisierungsprogramms der Arbeit in den 1970er-Jahren gewesen ist.
Und das war dann staatlich gesetzt, also von der Legislative?
Das war sozusagen auch das Ziel, explizit. Und das Ziel war nicht, irgendwie einen Tarifvertrag zu machen.
Wo denn konkret? Wo war das konkret?
England.
In England. Ja.
Also der ganze Kampf um den Normalarbeitstag, den analysiert Marx am englischen Beispiel. Und in England ist das Jahrzehnte, bevor das international zum Thema wurde. Ne? Die Arbeiterinternationale hat das dann ja zum großen Thema gemacht. Und nur um jetzt die zeitlichen Proportionen in Erinnerung zu rufen, in Deutschland bedurfte es der Novemberrevolution, um den 8-Stunden-Tag einzuführen. Also um überhaupt die Begrenzung des Normalarbeitstages durchzusetzen.
Nur mal zu dem, was ja Ebermann gesagt hat, ich sehe das zunächst mal gar keinen Kontext, ich kenne den genauen Kontext von Ebermann jetzt nicht, aber ich sehe da eigentlich keinen Fehler drin, weil der Gedanke, deswegen habe ich vorhin gefragt, der Gedanke ist ja völlig korrekt, wenn der Kapitalismus im Idealfall tatsächlich nur dazu führt, dass jeder mehr hat im Endeffekt, dann kann man ja sagen, wie bei dem Witz, wo der eine von dem Parteisekretär gefragt wird, wie es denn im Ausland war und wie der parasitär dahinsterbende Kapitalismus sich denn jetzt gerade fühlt, ne? Und dann sagt er, ein schöner Tod. Ja? Also sozusagen dieses Herrschaftsverhältnis wird sozusagen den Leuten, den Leuten dadurch schmackhaft gemacht werden. So ähnlich war ja der Gedanke von Bismarck, als er versucht hat, die Leute dann durch die Sozialgesetzgebung ruhig zu stellen. Ne? Und deswegen sehe ich da erstmal keinen Fehler drin, wenn Ebermann sozusagen das so argumentiert. Ne? Wenn die Technik noch dazukommt und dann zu einer zusätzlichen Produktivitätssteigerung führt, umso schöner.
Also natürlich ich will das auch jetzt gar nicht niedermachen, nur, sagen wir mal, der zentrale, was da ein Fehler entstanden ist, meines Erachtens, und den Fehler, den sehe ich schon ein bisschen bei Marx, ist, dass man so das Gefühl hat, irgendwann bringt es der Kapitalismus nicht mehr. Da findet kein technischer Fortschritt wirklich mehr statt, sondern es ist alles nur noch Polizei, Repression, kontrollierte Unterdrückung. Ich glaube, das ist eine historische Unterschätzung des Kapitalismus, dann meistens als Spätkapitalismus bezeichneten Kapitalismus, die man sich so nicht leisten sollte. Und die beruht eben darauf, dass man in dieser Maschinerie, also die ganzen Momente von Herrschaft und Unterdrückung sind da drin. Das andere Moment der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, das haben wir aus dem Auge verloren. Und dass das systematisch miteinander zusammenhängt, das ist, glaube ich, im ersten Band deutlich nachzuvollziehen. Und in den Kontext muss man das auch stellen. Also alle Theorien des Spätkapitalismus leiden meines Erachtens daran, dass sie irgendwie so denken, das mit der relativen Mehrwertproduktion, das geht nicht mehr. Die schaffen das nicht, die Produktivkraft der lebendigen Arbeit weiter zu steuern. Und dann kam die Informatikrevolution. Ja, also die Nanotechnik. Also ich will nicht sagen, dass diese Momente nicht real sind, gar nicht. Aber sie sind nur die eine Seite des Prozesses. Und es gibt eben, sagen wir, das ist der politische Rhetorik. Ich habe damals mit Ebermann ganz eng zusammengearbeitet, war praktisch bei der Publikation, wo das drinsteht, sein Privatsekretär. Also von da aus fühle ich mich da durchaus auch selber angesprochen.
Ich kann mich auch irren.
Dass ich das durchgelassen habe. Mir geht es jetzt eigentlich nur darum, vor diesem Konstrukt des Spätkapitalismus, des Kapitalismus, der es nicht mehr bringt, zu warnen, weil da hat sich die emanzipatorische Bewegung schon öfter vertan.
Ich fand es nur noch wichtig, weil wir vorhin von der Multitud gesprochen haben, ja. Und dass die im Grunde genommen nur Lüger wäre, was kann denn die Klugheit der Multitud auch sein? Das ist sicher ein Vorteil, das ist gar nicht, dass es zu tun ist, um den Sozialismus zuzulassen, sondern ich verstehe, was ich meine.
Ja. Nein, also die Klugheit der Multitude, um sozusagen philosophische Wortspiele zu betreiben, lässt sich nicht als Weisheit begreifen. Sondern es ist eine Klugheit mit begrenztem Horizont. Aber in diesem begrenzten Horizont funktioniert sie ziemlich zuverlässig. Und das sollte man eben nicht ernst nehmen, nicht beiseite schieben, sondern ernst nehmen. Das ist alles. Man muss daran anknüpfen. Also wenn man weitergehende Forderungen stellen will, muss man das mit diesem hohen Senso, also Gramsci zu zitieren, der Klugheit der Massen oder der Multitude, tatsächlich damit, wenn ich jetzt ein bisschen auf die Tube drücke, diese beiden Seiten, also wie sich das Kapital verhältnis als verselbstständigtes, sachliches Herrschaftsverhältnis reproduzieren kann überhaupt und wie sich dagegen notwendigerweise, also unvermeidlicherweise, aber nicht mechanisch eine Politik der Arbeit, eine politische Ökonomie der Arbeit konstituiert, als Widerstand und Gegeninitiative, die dann übrigens den Effekt hat, im kapitalistischen Konsumprozess die Bedeutung der Produktion des relativen Mehrwerts weiter zu stärken. Und wenn man immer den Arbeitstag verlängern kann, dann kauft man vielleicht keine neuen Maschinen. Aber wenn man den Arbeitstag nur begrenzt verlängern kann, dann lohnt es sich, in neue Maschinen zu investieren. Und so weiter und so weiter. Dann lohnt es sich, in die Qualifikation der Arbeitskräfte zu investieren. Dann lohnt es sich, ein System der beruflichen Bildung wieder aufzubauen, wie das in Deutschland im Kontext des Aufstiegs zur Weltmacht ja auch geschehen ist. Seit den 1860er Jahren kommt es in Deutschland zum Wiederaufbau eines Systems der beruflichen Qualifikation. Das alte Zunftsystem war eigentlich schon längst zusammengebrochen. Aber es kommt eben noch zu einem sehr wirksamen und dann auch für die Produktion die Figur des Facharbeiters, aber zu zentralen Wiederaufbau beruflicher Bildung. Und vieles von dem, was sozusagen für Deutschland in der Produktion heute noch charakteristisch ist, zum Beispiel Produktion von, also die starke Rolle des Maschinenbaus, hat mit dieser Restrukturierung beruflicher Bildung, die ein deutscher Sonderweg war, ganz direkt zu tun. Marx bleibt aber nicht dabei stehen, dass er gewissermaßen gesellschaftstheoretisch rekonstruiert, wie ist überhaupt möglich, unter den Bedingungen des Äquivalententausches Kapitalakkumulation zu betreiben. Wie vollzieht sich die Herrschaft des Kapitals als ein sachlich vermitteltes Ausbeutungsverhältnis? Sondern er versucht auch zu rekonstruieren, wie sich dieser Prozess in den Kategorien der politischen Ökonomie und letztlich dann an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft, wie man sie sozusagen in den Zeitungen nachlesen kann, darstellt. Und da kann ich jetzt nur ganz kurz anmerken, im zweiten Band, der auch in der marxistischen Diskussion dann immer wieder auf Unverständnis gestoßen ist, weil im ersten Band finden wir immer wieder marxische Überlegungen, die sich die Frage stellen, ja, inwiefern begründet sich in diesen Momenten, in diesen Prozessen, in diesen Widersprüchen die Möglichkeit von Revolution? Inwiefern betreibt insofern die kapitalistische Produktionsweise immer auch schon ihre eigene Abschaffung? Das ist ein Moment, was im ersten Band eine große Rolle spielt. Man muss allerdings sagen, die Art von Kohärenz der revolutionstheoretischen Ausblicke und der Rekonstruktion der Formen, in denen das Kapitalverhältnis sich konkretisiert, die ist nicht so stark ausgeprägt. Sondern es ist eher so, dass man deutlich unterscheiden kann und muss zwischen den Passagen, in denen Marx rekonstruiert, wie die Formen der kapitalistischen Revolution sich oder der kapitalistischen Akkumulation sich konkretisieren und seinen Ausflügen in die Skizzierung einer daran anknüpfenden sozialistischen Perspektive. Das sind Ausflüge. Das sind Anknüpfungen. Die voraussetzen, dass es ein Subjekt gäbe, das sich dieses zum politischen Programm machen würde. Also diese Spezifik im ersten Band muss man immer mitdenken. Also die Vorstellung, dass die, allein die Entfaltung der Form der kapitalistischen Produktionsweise als solche bereits die Revolution hervorbringen, ist falsch. Was sie allenfalls hervorbringen, ist die notwendige Krise, weil sie eben Bewegungsformen von Widersprüchen sind und die lassen sich nicht in jeder Situation beliebig aufgipfeln, sondern irgendwann fängt es zu haken, wie bei jedem, es ist so schön, Schneeballsystem. Und dann gibt es welche, die schon gezahlt haben und die schon eingestrichen haben und welche, die erst noch gezahlt bekommen müssen. Und das geht ja nicht mehr. Und dann haben wir die Krise. Dieses wird von Marx in zwei Bewegungen weiterverarbeitet. Einmal untersucht er, in welchen Formen und Formwandeln sich so etwas wie ein voller Zyklus der Reproduktion dieser Verhältnisse darstellen kann. Das ist der Gegenstand des zweiten Bandes mit den sogenannten Reproduktionsschemata. Und das hat eben diejenigen, die übersehen haben, dass die revolutionären Ausflüge des ersten Bandes eben solche Anknüpfungen sind, aber nicht Bestandteil der Entwicklung des Begriffs der kapitalistischen Produktionsweise, hat es die sehr verstört. Denn hier zeigt Marx, dass es grundsätzlich möglich ist, dass die kapitalistische Produktionsweise sich reproduziert. Dass Kapitalakkumulation möglich ist, ohne dass die Gesetze des Äquivalententauschs verletzt werden. Dass sozusagen ohne Betrug, Diebstahl und Unterschleif, um auch, glaube ich, Marx zu zitieren, tatsächlich die kapitalistische Akkumulation funktionieren kann. Dass sie überall, wo sie kann, auch nimmt, was sie kriegen kann, gilt sicherlich auch, aber auch dort muss man sozusagen gucken, was gibt es für Mechanismen der Selbstregulierung, die dann verhindern, dass man einfach aus der Ruhe läuft, weil dann ist die Krise natürlich viel schneller da. Wenn jeder sich verhält wie Harry Madoff, dann kriegt man den Zusammenbruch noch etwas schneller. Gut, im dritten Band geht es dann darum, dass wir es ja nicht nur mit gewissermaßen einem gesellschaftlichen Gesamtkapital zu tun haben, das durch die verschiedenen Formen seiner Reproduktion hindurch muss. Ich habe nur hier vielleicht noch anzumerken zum zweiten Band. Es gibt eine große Lücke, abgesehen sozusagen von Fragen des Ausarbeitungsstandes. Das Manuskript, das wir haben, ist älter als der erste Band, das war beträchtlich älter. Also von daraus mit einer Vorsicht zu genießen. Es gibt eine große Lücke im zweiten Band, nämlich die ganze Dimension der Reproduktion des Arbeitsvermögens ist nicht dargestellt. Marx unterstellt so, das könnte man machen und er hat vorher später nochmal einen Band über Lohnarbeit zu schreiben, aber das Kapital sich ja aufteilt in variables und konstantes Kapital. Das konstante Kapital dient dem Wiederankauf von Produktionsmitteln. Das variable Kapital dient dem Ankauf von Arbeitskraft. Und was dann passiert? Was die Arbeitskraft mit dem Lohnfonds anstellt und anstellen muss, den sie erwirbt, um ihr Arbeitsvermögen zu reproduzieren, und zwar in familiären und Geschlechterverhältnissen, das wird nicht thematisiert. Ich glaube, man kann das rekonstruieren, das ist gar nicht so schwierig. Aber Marx hat es nicht gemacht. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass, sagen wir, die Schnitt- und Brückenflächen zwischen marxistischer und feministischer Analyse schlechter entwickelt sind, als sie sein können. Weil hier würde man eigentlich den Raum finden, um auf marxistischer Seite die Theorie der Reproduktion des Arbeitsvermögens sehr viel spezifischer zu unterfüttern und da auch viel von feministischen Analysen zu lernen. Interessanterweise hat der Kollege Hubert Reinelt, der über diese Problematik 1981 oder so promoviert hat, inzwischen Prof. in Darmstadt, das unmittelbar auf die Frage der Rechtsverhältnisse bezogen. Das ist nicht falsch, ne, weil eine geordnete Reproduktion des Arbeitsvermögens ist in der Tat ohne Rechtsverhältnisse nicht vorstellbar. Ne? Also die müssen ja selber wieder in der Lage sein, ihren Lohnfonds umzusetzen in den Kauf von Arbeit, von Reproduktionsmitteln unter rechtlich geordneten Bedingungen. Und dann stellt sich die Frage nach den sozialstaatlichen Garantien, die man da unter Umständen für abgeben kann. Ja, die Frage nach den typischen Reproduktionsrisiken des Arbeitsvermögens, die dann durch sozialstaatliche oder Sozialversicherungsleistungen abgesichert werden müssen. Das ist soweit, glaube ich, ganz nachvollziehbar. Aber das sind gewissermaßen die sekundären Fragen. Die Fragen, wie das, was den primären Reproduktionsprozess ausmacht, also man muss bestimmte Waren kaufen, bestimmte Leistungen im eigenen Haushalt vollbringen, und sei es nur, dass man das Zeug vom Teller herunterbringt und dann auch noch kaut. Also mindestens dieses muss man selber machen. Man kann natürlich das auch alles verarbeiten lassen und sich dann in Form von Pillen oder Spritzen geben lassen, aber selbst die muss man dann auch selber schicken. Also es gibt sowas wie einen unaufhebbaren Rest von Eigenarbeit in diesem Prozess, und dieser ist in der Regel eben nicht nur so ein unaufhebbarer Rest einer Single-Existenz, sondern im typischen Haushalt einer lohnabhängigen Kleinfamilie nach Geschlechtern und Generationen sehr unterschiedlich verteilt. Und dieses muss eigentlich mit analysiert werden. Da wird übrigens auch unbezahlte Arbeit angeeignet, also da finden ganz viele auch ökonomisch interessante Prozesse statt. Und gerade wenn man Aristoteles im Kopf hat mit seiner Analyse des Oikos, kann man dem durchaus in der Differenzierung sehr viel analytisch abgewinnen und damit den zweiten Band durchaus sinnvoll ergänzen. Hat Marx nicht gemacht, muss man wissen. Hat auch noch niemand so richtig so ausgearbeitet. Auch Lebowitz, also Robert Heindl und Lebowitz sind diejenigen, die meines Wissens darüber sich spezifisch verbreitet haben. Lebowitz ist mehr daran interessiert, in diesen Prozessen herauszuarbeiten, wie sich die politische Ökonomie der Arbeiterklasse herausbildet, wie also sich eine eigene politische Subjektivität dem Herrschaftsreproduktionsprozess des Kapitals entgegenstellt, und interessiert sich nicht so spezifisch für die Reproduktionsformen der bestehenden Verhältnisse, was aber, glaube ich, eigentlich nötig wäre. Damit komme ich zum dritten Band und bin dann immer noch beim Thema 1. Also ich muss dann einfach nächstes Mal noch etwas vom heutigen mit reinziehen. Das lässt sich nicht vermeiden. Der dritte Band, sagte ich schon, geht auf die Tatsache, dass wir es eben nicht mit dem Gesamtkapital zu tun haben und dessen Reproduktionsformen, wie es noch im zweiten Band aussehen könnte. Auch das Variablenkapital und das Arbeitsvermögen ist in dem Sinne ja Bestandteil des Reproduktionsprozesses des Gesamtkapitals, sondern mit vielen einzelnen Kapitalien, die sich in Konkurrenz zueinander verhalten und die auch unterschiedlichen Sektoren, Branchen und so weiter angehören. Also dieser ganze Prozess der Konkurrenz, der Prozess ist, wie sich die Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft spontan darstellt, sowohl in der Alltagserfahrung als auch in der wissenschaftlichen Befassung damit, also in der politischen Ökonomie, aber auch der neoklassischen Ökonomie. Dieser soll hier rekonstruiert werden, wobei Marx hingeht, und ich denke, da hat er gute Gründe, diese Konkurrenz der vielen Kapitalien nochmal zu brechen an der Tatsache der Grundherrschaft. Nämlich der Tatsache, dass es, was Marx sagt, eigentlich eine abgeschmackte Vorstellung ist, dass es möglich ist, an einem Stück Biosphäre, einem Stück Erde, dem Unterboden oder am Stück Ozean Privateigentum zu erwerben. Das jüngste Beispiel war die Debatte, ich weiß nicht, die ich hier schon erwähnt habe, über die Mangana-Bauer, die Tiefseeschlucht, wo man es unten, die als gemeinsames Erbe der Menschheit konstituiert wurden, die inzwischen als Privateigentum angesehen werden. Es ist eine abgeschmackte Vorstellung und völlig irrational, sagt Marx, und führt dazu, dass neben den kapitalistisch rekonstruierbaren differenziellen Zins, der danach geht, wie gut sich ein Boden für eine bestimmte Produktion ausbeuten lässt, ja, egal ob das landwirtschaftlich oder bergbaulich oder sonnenenergetisch oder was auch immer geoenergetisch ist, geht es jedenfalls darum, ein bestimmtes Maß an Stoff oder Energie aus diesem Boden zu ziehen und das als Ware zu verkaufen. Und diese Möglichkeiten sind physikalisch, geologisch, biologisch unter Umständen jeweils vorgegeben und lassen sich jedenfalls in bestimmten Grenzen auch ohne Raubbau, auch das ist wieder wichtig, nutzen. Es gibt zwar hier auch eine starke Tendenz zum Raubbau überzugehen, aber grundsätzlich geht es auch ohne Raubbau. Also, dass man immer nur so viel entnimmt, wie man nachhaltigerweise entnehmen kann, das ist ja die Definition von Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung von Wäldern. Und wenn man sozusagen Wälder tatsächlich mit einer 200-Jahres-Perspektive bewirtschaftet, dann kann das durchaus funktionieren, wie der deutsche Mischwald mit allen Problemen, die er aufweist, grundsätzlich auch zeigt. Diese Art von Grundherrschaft kommt als komplizierender Faktor dazu in unseren Gesellschaften. Und damit kommen wir zu den drei Revenuequellen. Wir haben die beiden Grundklassen, Kapitalisten und Arbeitskraftbesitzer. Das heißt Arbeitskraft, Kapital sind erst einmal Revenuequellen und es kommt eben diese merkwürdige dritte hinzu, diese Revenuequelle aus der schlichten Tatsache, Privateigentum zu besitzen, das sich nicht durch Vergleich in der Profitabilität oder Höfigkeit oder Ergiebigkeit mit der unterschiedlich besessenen Stücke, die es wäre, begründen lässt. Sondern das schlicht, das ist die absolute Grundrente, aus der Tatsache der privaten Verfügung begründet wird. Und da kann man natürlich sagen, wird der Unterschied zwischen Raub und Äquivalententausch metaphysisch. Also fast nicht mehr zu fassen. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob ein Großgrundbesitzer sozusagen die absolute Grundrente einstreicht, die da immer schon bezahlt worden ist, oder plötzlich sagt, jetzt ist die Situation so verändert, jetzt nehme ich das Dreifache. Und damit durchkommt. Das hat alle möglichen Konsequenzen. Auch da gibt es sozusagen eine Logik, die man analysieren kann. Das ist nicht einfach die Willkür, die ich herrsche. Das ist einfach nur der Punkt, den ich jetzt gerade interessiere. Das heißt also, damit ist es möglich, in der Kritik der politischen Ökonomie die kapitalistische Produktionsweise theoretisch zu rekonstruieren und das heißt die Frage zu beantworten, was an einer kapitalistischen Gesellschaft kapitalistisch ist oder was es heißt, dass in ihr die kapitalistische Produktionsweise herrscht. Das ist, glaube ich, der Einsatz des Kapitals. Das Kapital ist damit ein durchaus heute noch spannendes Buch und kein Buch über eine vergangene Phase des Kapitalismus. Und damit schließe ich. Thank you.